Herzlich willkommen am HWZ-Podcast. Heute mit dem Thema, wie schaffe ich es, verschiedene Projekte gleichzeitig zu managen. Bei mir zu Gast sind Bettina Hoffmann und Stephen Riediger. Sie sind Dozenten im CAS Managing Multiple Projects. Und zum Anfang habe ich jetzt mal eine Definitionsfrage. Wie definiert ihr ein Projekt? Weil oftmals im Arbeitsalltag erlebe ich, dass sowohl etwas ganz Kleines, Halbstündiges ist schon ein Projekt und dann gibt es aber Projekte, die gehen über mehrere Jahre. Was ist für euch ein Projekt?
Ich denke, das ist eine gute Einstiegsfrage, Lea. Danke. Ich versuche mal die Frage so zu beantworten, dass ich davon ausgehe, dass die Studierenden, die an den CAS kommen, eigentlich die Schulbuchdefinition kennen. Also es ist etwas Einmaliges, es ist zeitlich begrenzt. Es ist typischerweise interdisziplinär, abteilungsübergreifend, solche Sachen. Das ist, glaube ich, also würde ich voraussetzen. Aber das ist eigentlich nicht die Frage, die wir beantworten in dem CAS, sondern die Frage ist mehr, wie geht ein Unternehmen mit dem um? Also was ist die konkrete Definition von einem Projekt in einem Unternehmen? Und ich arbeite gerne mit Beispielen. Ich habe im Moment ein grösseres Schweizer KMU im Gespräch, wo 700 Mitarbeiter hat und die reden davon, dass sie 200 Projekte gleichzeitig laufen lassen. Jetzt aus meiner Erfahrungswelt ist das schlichtweg unrealistisch. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass sie zu viele Projekte haben. Also das heisst, sie nicht priorisieren, sondern jede Idee wird gerade eben in ein Projekt gekippt. Dann werden sie Probleme haben, um die gleichzeitig zu managen. Die andere Variante ist, dass eben gar nicht alles Projekte sind, oder? Dass man allem, wo irgendwo ein Pseudoprojektcharakter hat, dass man dem gerade sagt, das ist ein Projekt. Und dort hat es dann kleine, grosse Projekte drin, aber eben auch Linienaufgaben und Kleinstaufträge, wo irgendwie drei Leute über zwei Monate, ein paar Tage etwas machen müssen, dem sagt man dann auch Projekt. Und dann sind wir genau bei der Frage, was ist denn in dem Unternehmen die Definition von einem Projekt? Und in meiner Erfahrung können sich die beiden Varianten vielfach eben, das ist ein Mix. Ich habe einerseits zu viel, was ich mache, weil die Priorisierung fehlt und es ist nicht klar, was überhaupt das Projekt ist.
Bettina, wie definierst du das?
Ja, also ich definiere das ganz genauso wie der Stephen. Ich denke halt, es ist genau die Aufgabe, die wir auch im CAS sehen, ein Bewusstsein zu schaffen, was überhaupt ein Projekt ist. Und auch zu unterscheiden, was eben kein Projekt ist. Und wenn das getan ist, ist häufig den Unternehmen schon sehr viel geholfen. Allein diese Unterscheidung und dieses Bewusstsein einer Unterscheidung, und wir kommen vielleicht auch später nochmal drauf, auch eine ganz veritable Auftragsklärung zu machen. Wenn das schon allein der Begriff Auftragsklärung etabliert wäre in Organisation, dann hätten wir, glaube ich, auch sehr viel schneller die Differenzierung, was ist eigentlich ein Projekt ist, was ist kein Projekt. Und das erklärt nicht unbedingt, warum auch so viele Projekte scheitern, aber warum sie versanden, weil ganz häufig eben alles ein Projekt gemacht wird, aber nicht wirklich geguckt wird, was heißt das und was braucht es auch dafür, damit es dann zum Erfolg gelingen oder zum Erfolg führen kann.
Jetzt, wenn ich auf LinkedIn bin, dunkt es mir, dass die häufigste Job-Description ist entweder Projektmanager oder Projektleiter. Und ich glaube gar nicht unbedingt, dass man die Leute fragt, was hast denn du konkret für Projekt, aber ja, da haben wir jetzt noch gar keinen Titel, wie nennen wir das?
Genau.
Ja. Was muss denn, welche Aufgabe hat eine Projektleiterin oder Projektleiter wirklich und welche eben nicht?
Ja, da kann ich vielleicht als erstes antworten aus meiner Sicht. Also ich bin ja in dem CAS auch eher zuständig für das, was wir Kulturkompetenzen nennen. Und Projektleiter braucht eben enorme kommunikative Kompetenzen, weil es eben eine laterale Führung ist, keine hierarchische Führung. Also ich habe keine direkte hierarchische Durchsetzungskraft auf meine Projektmitarbeiter, sondern muss sie viel ganz anders führen. Und deswegen spielen halt Kommunikationskompetenzen eine viel größere Rolle und ich finde auch interessant zu beobachten, dass die Bedeutsamkeit und das Bewusstsein auch von den Teilnehmenden, die bisher das CAS absolviert haben, schon ganz anders ist als noch vor 10 Jahren. Da musste ich mich rechtfertigen, warum man so viel Zeit mit Kommunikation verbringt in so einem CAS und heute ist das eigentlich völlig klar, weil die meisten doch die Erfahrung gemacht haben, dass Projekte nicht an der Technik um unbedingt scheitern und an den Tools scheitern. Ja, a fool with a tool is still a fool, gibt's ja so diesen schönen Spruch, sondern eben letztlich an den kommunikativen Kompetenzen. Und deswegen ist auch ein Großteil jetzt von diesem CRS wirklich auf die kommunikativen Kompetenzen, auch auf die interkulturellen Kompetenzen, weil es geht darum, dass ich als Projektleiterin oder Projektleiter erstmal überhaupt das Team zusammensetze. Ich bin ja häufig fachlich gar nicht, ich habe nicht die fachliche Kompetenz, sondern die fachliche Kompetenz ist ja genau das, was ich zusammenbringe. Und eigentlich bin ich ein Orchestrierer. Ja? Ich bin wie eine Dirigentin oder ein Dirigenten, der eigentlich die unterschiedlichen Instrumente und die unterschiedlichen Teilnehmenden wirklich so zusammenstellt und da den Gruppenprozess so gestaltet, dass dann hinterher tatsächlich auch ein gutes Ergebnis bei rauskommt. Und deswegen sind, wie gesagt, Kommunikationskompetenzen, Moderationskompetenzen, aber auch Wissen über Change Management. Wann bewege ich mich in einem Change? Wann ist es, ja, so, was ist der Unterschied zwischen Projekt und Change? Könnten wir ja auch noch fragen. Viele Projekte haben Change-Charakter und häufig ist es den Teilnehmenden und auch den Auftraggebern gar nicht so bewusst.
Steven, wenn du auf LinkedIn bist, stehen da nicht am Torzberg. Also wenn du siehst, alle sind Projektmanager und Projektleiterin. Was ist man, wenn ist man das eben nicht?
Also mir ist es auch schon passiert, dass ich Visitenkärtchen oder eben so Social-Media-Profil gesehen habe und dann habe ich mit diesen Leuten mal geredet und bin dann verschrocken, was die wirklich für Erfahrung haben. Und dann haben sie gesagt, ja, ich habe auch schon mal so ein dreiwöchiges Projekt gemacht. Dann muss ich sagen, ein dreiwöchiges Projekt ist eben kein Projekt. Oder, und es hat viele Firmen und Vorgesetzte, die dann nicht recht wissen, wie man dem Jobprofil sagt. Und wenn es irgendwo eine Taskforce oder etwas oder eine Arbeitsgruppe leitet, der Arbeitsgruppenleiter tönt blöd, dann ist man eben ganz schnell Projektleiter auf dem Visitenkärtchen, oder? Und Bettina hat etwas Wichtiges gesagt. Ich glaube, was eben Projektleiter nicht muss sein und vielfach auch gar nicht soll sein, das ist, er soll nicht der technische Experte sein, weil wenn er der technische Experte vom Thema ist, dann verliert er sich viel schneller in den Sachfragen, in den fachlichen Fragen und vergisst dann eben, dass er ein Team muss führen, dass er einen Auftrag muss machen, dass er eine Zielsetzung muss anbringen, dass er seine Stakeholder muss einbinden muss. Und ich würde das in anderen Worten eigentlich unterstützen, was du gesagt hast. Ich sage einmal den Leuten, wenn sie fragen, was ist denn wichtig, dann sage ich, schau, ihr müsst einen Plan haben, ihr müsst das Controlling aufziehen. Das ist klar, das ist so wie die Basis. Aber Kommunikation und Psychologie ist in einem Projekt, eigentlich, wenn ich die Basis habe, fast noch wichtiger, weil ich muss Leute im Team haben und motivieren. Ich muss aber auch meinen Auftraggeber, meine Stakeholder, vielleicht meine Lieferanten oder externe Kunden befriedigen. Und das hat nichts mehr mit nicht nur etwas mit Planung zu tun, sondern eben vielfach mit Kommunikation, mit Konfliktlösungskompetenzen, mit Moderation, mit solchen Sachen.
Mhm. Heutzutage hat man ja nicht nur ein Projekt, sondern zwei, drei, vier, wo man gleichzeitig muss stemmen. Du hast vorhin von 200 geredet. Ich habe mal eine Chefin gehabt, die gesagt, sie ist wie jonglieren. Du kriegst immer einen Ball mehr und einen Ball mehr und irgendwann lässt alle fallen. Und dann ist die Grenze erreicht und hast den Überblick verloren. Wo sehen wir die Grenzen? Wie kann man die auch erkennen, dass das eben nicht passiert, dass plötzlich alle Bälle am Boden liegen?
Also die Grenze, was ein Projekt ist, ist, glaube ich, hilft schon mal sehr, zu sagen, was ist überhaupt ein Projekt und was ist eigentlich eine begrenzte Arbeitsaufgabe in meinem normalen Aufgabenfeld. Ja, dass man das schon mal unterscheidet. Und dann hat es, glaube ich, einfach auch viel damit zu tun, natürlich, wie komplex sind die Projekte. Je mehr Stakeholder einbezogen sind, je größer das Projektteam ist, umso komplexer kann das durchaus sein. Und da kann es sein, dass ein Projektleiter wirklich mit einem Projekt komplett ausgelastet ist. Und da, denke ich, helfen tatsächlich dann auch entsprechende Tools, wo man eine entsprechende Ressourcenplanung macht und mal aufsetzt, wie groß ist wirklich der Umfang. Man kann nicht sagen, also wenn ich kleinere Projekte habe, ich als selbstständiger Organisationsentwickler, ich habe ja praktisch, jeder Auftrag ist ja für mich auch wie ein Projekt gewissermaßen und ich habe halt, was weiß ich, parallel laufen 10 oder 20 Projekte. Aber das ist natürlich was anderes, weil ich immer nur auch einen kleinen Ausschnitt davon quasi leite und ich bin nicht irgendwo reine Projektleiterin. Die Frage, Also einerseits, wie groß sind die Projekte, und auf der anderen Seite, wenn ich mehrere Projekte habe, dann ist es wirklich die Frage, wie organisiere ich mich? Und da kommen Organisationskompetenzen, aber auch dort nützen mir alle Organisationskompetenzen nicht, wenn ich nicht die Selbststeuerungskompetenz habe. Das heißt eben auch bemerke, wann komme ich in Stress, wann verliere ich den Überblick, wie kann ich mich dann selber steuern in so einer Situation, um mich dann auch die Ruhe wiederzufinden, um mich zu sortieren und auch zu gucken, okay, was ist jetzt dringend, was ist wichtig. Da helfen zum Teil auch ganz einfache Konzepte, aber überhaupt erstmal die Selbstwahrnehmung zu haben, ich gerate jetzt in Stress und ich verliere den Überblick, das gestehen sich ja schon viele nicht ein. Wenn ich mir das eingestehe, dann ist es schon der erste Schritt zur Erkenntnis.
Steven, ich sehe dich schon nicken. Welche Tools helfen denn dabei, dass ich den Überblick nicht verliere?
Darf ich noch schnell etwas Natürlich. Sagen zu der vorhergehenden Frage? Weil ich denke, es ist noch etwas wichtig, was wir noch nicht angesprochen haben. Das eine ist, wie viele Projekte kann ich machen. Das hat eben mit der Grösse, Komplexität, Dauer zu tun. Das kann von 1 bis 5 oder 10 gehen. Die meisten Leute in einem Unternehmen haben die aber nicht nur Projekte, außer sie sind vollamtliche Projektleiter. Und die haben irgendwo ein Tagesgeschäft, ihre Betriebsaufgaben, die sie sowieso machen müssen. Und dann stellt sich schnell die Frage, ja, habe ich jetzt 80% für Betrieb und 20% für 1 bis N Projekte, oder habe ich 50% Betrieb und den Rest für Projekte? Und dort sind wir wieder beim Thema Ressourcenplanung, das hast du angeschrieben, und zwar Ressourcenplanung vom einzelnen Mitarbeiter, aber auch gesamthaft, dass ich überhaupt einmal weiss, ich habe in einer IT oder in einem Engineering, habe ich 75% grundsätzlich für Betrieb, die muss ich leisten, sonst läuft der Laden nicht, und dann bleiben noch 20% oder 30% für Projekte. Und das muss ich dann über alle Mitarbeiter irgendwie haben, in einem Tool oder in einer riesen Excel und parallel dazu die Priorisierung der Projekte. Und dann bringe ich das einigermaßen an. Wenn das fehlt, das eine oder das andere, dann haben wir die Situation, dass die Leute gleichzeitig an 20 Projekten arbeiten müssen und sagen, ja, weißt du, ich kann nicht mal meine Betriebsaufgaben machen, oder? Ich bin da immer am Jonglieren. Ich muss die Bälle flach in der Luft halten und das geht meistens nicht. Oder? Weil wir haben das Thema Multitasking und irgendwo sind die Leute halt limitiert mit dem, was sie nebeneinander parallel machen können.
Jetzt haben wir mehrfach die Tools erwähnt. Ich frage nur mal, Steven, was gibt es denn für Tools, die uns wirklich helfen? Wir brauchen praktische Tipps.
Also, ich mache auch wieder die Unterscheidung der einzelnen Person, Projektleiter oder Mitarbeiter und was brauche ich im Unternehmen. Und jetzt nicht verschrecken, ich bin da sehr pragmatisch als Person. Ob ich jetzt Projektleiter oder Mitarbeiter bin, brauche ich von mir aus gesehen drei Sachen. Ich muss eine To-Do-Liste haben, dass ich weiss, was ich machen muss pro Projekt oder pro Betriebsaufgabe. Ich brauche ein Notizbuch auf Papier oder elektronisch. Und ich muss eine gescheite Ablage haben für Dokumente und Mails. Da muss ich eine Struktur haben. Ich erlebe immer wieder Leute, die ihre Mails nicht finden, die ihre Notizen nicht finden, die nicht wissen, wann sie was mit wem besprochen haben. Es gibt kein Protokoll. Wenn es Protokoll gibt, werden sie nicht abgelegt. All das kann ich mit sehr einfachen Tools machen. Eins davon heisst Microsoft Office. da kann ich sehr viel machen. Und dann gibt es noch ein paar Apps für Notizbücher und To-Do-Listen. Im simpelsten Fall kann ich das auch von Hand einfach aufschreiben, pro Tag, was ich machen muss. Aber ich muss es machen, weil sonst verliere ich die Übersicht. Jetzt im Unternehmen sieht es ein bisschen anders aus. Dort muss ich einen Rahmen stecken, dass ich die richtigen Projekte mache. Dort gibt es Prozesse, die so den Filter haben, wo ich eine Projektidee mal prüfe, ist sie überhaupt, ich sage mal, projektwürdig? Und gibt es allenfalls schon jemanden, der das Vorhaben unter einem anderen Titel schon bearbeitet? Dann muss ich es nicht nochmal starten. Und dann das Portfolio-Management für die laufenden Projekte, dass ich überhaupt weiss, wie viele Projekte laufen, wie gross sind die? Sind die alle mit einem Team ausgestattet etc.? Und dann haben wir schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Ressourcenplanung. All die anderen Sachen, die ich gesagt habe, die kann ich auch mit Office machen, mit Word, mit PowerPoint und mit Excel. Beim Ressourcenmanagement stehe ich schnell einmal an. Weil das wird multidimensional, das wird je nachdem gross, dann wollen die einen Leute nicht, dass jemand anderer ihre Planung kann überschreiben kann. Das heisst, ich habe dann auch noch Berechtigungsfragen. Und dort stosse ich auch mit einem sehr clever gemachten Excel irgendwo an Grenzen. Dort ist in den meisten Unternehmen aber eine gewisse Grössenordnung, wo man dort mit einem gekauften Software-Tool arbeiten. Aber sonst kann man eigentlich da sehr viel mit den klassischen Office-Sachen machen, so blöd sie zu tönen.
Ich finde das gar nicht blöd, weil ich sehe so grundsätzlich die Tendenz, dass in vielen Organisationen relativ einfache Sachen mit unglaublich komplexen Tools und Anwendungen erschlagen werden, wo mehr Zeit drauf geht, diese Anwendung zu pflegen, die Daten einzupflegen. Keiner weiß eigentlich genau wofür, keiner nutzt es aus, aber es muss gemacht werden. Und insofern denke ich ganz häufig, ja, lieber doch mal back to the roots und gucken, dass man es irgendwie keep it simple. Da, wo es eben auch einfach ist, wenn wir komplexe Situationen haben, zum Beispiel eben in Teamsitzungen und so weiter, da müssen wir auch andere Methoden anwenden. Aber eine Methode bleibt immer irgendwie auch eine einfache Methode. Und ich glaube, man macht es häufig komplizierter, als es ist. Und insofern finde ich auch so einen ganz pragmatischen Ansatz, ja, wie organisiere ich mich und so weiter. Das ist, und es muss auch zu einem selbst passen.
Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es für die Leute auch angenehm, nicht nur mal etwas müssen zu lernen. Sie haben jetzt so viele verschiedene digitale Programme, Tools müssen lernen und eins, was sie kennen, das beruhigt doch irgendwo.
Und es kommt noch etwas dazu, auch wieder aus der unternehmerischen Sicht, wenn ich so eine Projektmanagement-Suite mit 7 oder 10 Modul kaufe, die ist auch nicht gratis. Die kostet zum Teil recht viel Geld, dann muss man sie customisen wie ein SAP. Da kostet auch noch mal einen 6-stelligen Betrag in einem grösseren Unternehmen. Und am Schluss nutzen die Leute eben fast nichts davon. Das habe ich mehrmals erlebt, dass die Leute dann sagen, ja, das ist zu kompliziert oder zu aufwendig. Und dann brauchen sie von diesen 10 Modulen brauchen sie dann vielleicht 1,5. Man hat aber irgendwie 300.000 oder 400.000 Franken dafür ausgegeben. Und die Leute brauchen es am Ende nicht. Das finde ich dann auch aus dem monetären Aspekt eben schade.
Bettina, komm nochmal darauf zurück, was du am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, die Social Skills, die man mitbringen muss. Und jetzt, wenn du Projektleiter bist, hast du Leute, die in deinem Projekt mitarbeiten, die dir aber nicht direkt unterstellt sind, die vielleicht auch nicht ganz freiwillig in diesem Projekt zugeteilt worden sind, die nicht dafür brennen. Wie kann man die abholen?
Also, wenn ich wüsste, wie man die abholen kann und das in 2 Sätzen sagen würde, wäre ich, glaube ich, sehr reich. Also Menschen sind doch sehr komplexer, als dass ich jetzt 3 Tricks nennen könnte und sagen, so kriegst du jeden Mitarbeiter zum total motivierten Mitarbeiter gedreht. Also wenn ich das Projekt hätte, dann dann würde ich vielleicht auch was anderes machen. Nein, aber ernsthaft. Ich glaube, dort ist genau die Frage, wie spreche ich das an? Wie gehe ich auf die Person zu? Wie binde ich sie ein? Wie nehme ich das auch ernst? Aus meiner Sicht hat jeder Mensch einen guten Grund, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Und wenn ich als Projektleiterin die Möglichkeit habe, mit meinen kommunikativen Fähigkeiten in ein gutes Gespräch zu gehen. Es geht ja überhaupt erstmal darum, dass ich quasi dem Mitarbeiter spiegel, dass ich ihn überhaupt so wahrnehme, was ja möglicherweise gar nicht der Fall ist, sondern es ist eine Missinterpretation. Aber dass ich überhaupt erstmal das anspreche und dass ich dann in ein gutes Gespräch gehe, das ist genau das Entscheidende. Und daran scheitern häufig im Kleinen auch Projekte, weil das möglicherweise dann wieder eine Auswirkung auf die gesamte Gruppendynamik hat. Und da ist es für mich, und das ist auch grundsätzlich meine Erfahrung in Organisationen, dass eben solche Dinge eher tendenziell zu spät als zu früh angesprochen werden. Und es gibt keine zwingende Lösung, als ich angefangen habe mit Kommunikationstrainings, vor doch mittlerweile recht langer Zeit, habe ich irgendwie geglaubt, so jetzt kann ich wirklich jede Situation und jeden Menschen dazu kriegen, dass er irgendwie überzeugt und motiviert ist. Und da musste ich jetzt in den langen Jahren einsehen, nein, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es hilft aber schon, wenn man transparent und gut miteinander ins Gespräch kommt.
Jetzt gibt es deutlich mehr Projektstart als Projektabschluss. Also auf der einen Seite macht es Sinn, klar, Projekte werden gestoppt oder es geht, kannst sie technisch nicht umsetzen. Sie verwässern aber auch und sehr oft gibt es einen ganz klaren Starttermin, aber wie kein Endtermin und es ist dann irgendwie so ein bisschen implementiert und dann lässt man es so ein bisschen laufen. Ich weiß nicht, ich finde, ein Projektabschluss kommt zu kurz. Findet ihr das nicht auch?
Also, ich sage mal so, was mir auffällt, ist, du hast gesagt, eben, es gibt Stopps und Abbrüche. Von mir aus gesehen gibt es viel zu wenig Stopps und Abbrüche. Etwa wäre es gescheiter, man würde ein Projekt, das eben nicht richtig läuft oder wo man nicht mehr genau weiss, warum hat man das vor 3 Jahren gestartet, einfach mal konsequent sein und abklemmen. Da haben aber viele nicht den Mut dazu, weil man hat schon etwas investiert oder der eine verliert sein Gesicht oder was auch für Gründe dahinter sind. Und eben das andere ist weniger Projekte starten. Und dann komme ich zurück auf das, haben wir ziemlich am Anfang gesagt. Ich glaube, für das einzelne Projekt ist es ganz wichtig, dass ich eben am Anfang klare Ziele setze. Was wollen wir mit dem Ding erreichen? Wie gross ist es wirklich? Muss das alles drin? Oder kann ich es auch kleiner machen? Oder muss ich sie nicht, kann ich es auch in Etappen realisieren? Dass ich vielleicht eine Etappe 1, 2, 3 habe, wo ich dann aber klarer kann. Den Umfang definieren und die Zeitplanung machen. Und dort ist eben das, was du gesagt hast, Auftragsklärung. Also ich habe ja immer einen Auftraggeber, der muss mal sagen, was will er eigentlich, und ich als Projektleiter muss ihm dann sagen, ist das realistisch oder müssen wir es ein bisschen anders machen, oder es gibt Varianten, du musst dich jetzt entscheiden für eine von den drei, die wir haben. Und wenn ich so eine Planung und eine Zielsetzung habe, dann kann ich mir auch überlegen, welche Leute brauche ich dazu, kann ich das intern stemmen oder muss ich einen externen Partner haben. Ich kann die Ressourcen dann auch ausrichten. Ich kann über Verfügbarkeiten, über Kapazitäten reden. Und ich glaube, dann ist schon sehr viel gewonnen. In meiner Erfahrung kommt die Auftragsklärung, die Zielsetzung am Anfang vielfach zu kurz. Man fängt dann gerade an zu arbeiten. Und irgendwie nach 3 Monaten merkt man dann das erste Mal, es ist eigentlich gar nicht so klar, was wollen wir eigentlich machen?
Ja, und ich glaube auch, es kann manchmal auch nicht klar sein, was wir eigentlich machen wollen, weil wir haben eine Idee, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in das agile Denken rein. Wir haben eine Idee, die entwickelt sich, also auch diese Idee, wir klären einen Auftrag und der ist ein für alle Mal geklärt. Mit jedem Schritt, den ich im Projekt weitergehe, kriege ich ja mehr Informationen und genau diese Fähigkeit auch zu sagen, hey, wir haben es am Anfang falsch eingeschätzt, wir gehen jetzt in eine vielleicht doch eher in eine agile Planung über, das ist entscheidend. Aber auch da gehört eben am Anfang überhaupt das Bewusstsein dazu, dass das der Fall ist. Das dünkt mich. Und das andere, was mir auch ganz wichtig erscheint, ist, dass es immer wieder auch ein Reporting gibt. Wo stehen wir? Was machen wir? Also es braucht eine unglaubliche Beharrlichkeit. Ja, du hast vorhin angesprochen eben, es gibt, da bin ich auch immer wieder erstaunt in den Organisationen, wie schlecht häufig das Sitzungsmanagement ist oder die Moderationsfähigkeit oder überhaupt Protokolle zu schreiben. Und dann werden sie zwar geschrieben, aber sie werden nie wieder angeguckt. Und diese Beharrlichkeit zu sagen, okay, wer hat was gemacht? Was ist gelaufen? Was ist nicht gelaufen, warum ist es nicht gelaufen. Also da braucht es schon auch eine unheimliche Beharrlichkeit. Und das Dritte, was mir auch wichtig ist, gerade in der Auftragsklärung, das habe ich auch öfter mal erlebt, wenn man so in der Auftragsklärung Fragen einfach stellt, ja, wieso jetzt das Projekt? Ja, und wenn ich dann höre von jemandem, ja, weil wir gerade Zeit haben, ja, und auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig erscheint es dir? Boah, 5. Dann kann ich relativ sicher sein, dass das im nächsten halben Jahr wieder von der Bildfläche verschwindet. Und ich glaube, da braucht es auch, und das sehe ich absolut, da braucht es durchaus auch Mut als Projektleiter und Projektleiterin, so eine Frage zu stellen. Ja?
Also mir ist lustig, ich habe jetzt auch das Thema Mut im Kopf gehabt, wo du es gesagt hast. Oder? Ich glaube, es kann zum Beispiel sein, dass ich agil vorgehe oder planorientiert. Das ist je nach Thema, muss ich das am Anfang auch entscheiden und definieren. Es braucht aber auch Mut, als Projektleiter zu sagen, sorry, ich kann das Projekt, das Ganze im Moment gar nicht planen. Wir müssen zuerst eine Machbarkeitsstudie machen. Vorher habe ich einfach die Auslegeordnung noch nicht. Das braucht Mut beim Projektleiter und das braucht je nachdem auch Mut beim Auftraggeber, dass er sagt, jawohl, wir müssen jetzt da noch irgendwie 20.000 oder 50.000 Franken aufrühren, um zuerst einmal klar werden, was machen wir überhaupt, was gibt es für Varianten, und dann planen wir das Projekt. Das ist auch nicht immer ganz so einfach.
Ja, es gibt einen schönen Spruch, der heißt go slow to go fast. Ja, und gerade der Anfang, also das betrifft die Auftragsklärung und das betrifft meines Erachtens gerade auch die Phase der Gruppenbildung, des Teambuilding-Prozesses. Dort lieber etwas vorsichtiger, langsamer zu gehen, im Sinne von achtsamer zu gehen. Nicht unbedingt langsam, sondern achtsamer und sorgfältiger zu gehen, erleichtert mir ganz häufig dann in der Folge die Zusammenarbeit.
Jetzt zum Schluss möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen, und zwar das Thema Priorisieren. Oftmals kommt nochmal ein Projekt und dann kommt nochmal ein Projekt und immer das aktuellste Projekt ist gerade das Wichtige. Wie priorisiert man und wie kommuniziert man das auch, dass nicht alle hässig auf einem sind? Also man schafft es fast nicht, aber was haben Sie da für Tipps?
Also was man dazu muss sagen, ist, es ist leider immer noch so, ab und zu mindestens, dass der, der am lautesten ruft, sein Projekt das Prio 1 überkommt. Das gibt es immer noch. Trotz allen Methoden und Konzepten. Und ich glaube, was es wirklich braucht, das ist, ich sage dem mal, ein Priorisierungsschema, also das Verfahren und Kriterien, die man miteinander definiert und vereinbart. Das ist nicht immer ein einfacher Prozess, aber der braucht es. Und dann komme ich, also du gesagt hast, so eine Rangreihenfolge über. Oder? Und das ist im Prinzip dann die Empfehlung, wo wäre das neue Projekt angesiedelt. Dann braucht es jemanden, der das quasi moderiert und sagt, schau, das wäre auf Position 17, wir können aber nur 15 machen. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? Und dann braucht es irgendein Gremium, ein Portfolio-Board oder irgend so etwas, wo dann entscheidet und sagt, jawohl, weil es jetzt auf dieser Rangreihenfolge eben auf dieser Position ist, können wir es jetzt nicht starten, sondern später. Oder, das ist so wichtig, wir müssen ein anderes Projekt, das schon läuft, eben quasi anhalten und das vorziehen. Das ist aber dann ein bewusster Entscheid, der auch Konsequenzen auf Ressourcen, je nachdem auf Lieferanten hat. Und wenn man das aber miteinander quasi ausdiskutiert, und zwar moderiert, dann denke ich, dann muss niemand nachher enttäuscht oder böse sein. Aber dass ich überhaupt dort hinkomme, das ist meistens ein mühsamer Prozess, weil es hat jeden andere Vorstellungen und eben dann hat es Sättige, die einfach gut sind im gut rufen und laut rufen und andere, die eher so ein bisschen stillere Wasser sind, die das nicht so gut können und die schauen dann meistens ein.
Ja, ich denke auch, das ist wirklich eine Kulturfrage und mit Einführung von Multiprojektmanagement entwickelt sich eben auch Kultur. Also die Einführung ist dann schon auch ein kultureller und das ist eben dann auch ein Change, der begleitet werden muss, weil das ein anderes Bewusstsein schafft über das Verständnis von Projekten und die Priorisierung von Projekten und eben auch die Entscheidungskriterien, was dann eben allenfalls auch gekippt wird an einem Projekt oder wo vielleicht auch noch mehr Ressourcen zugeführt werden.
Vielen Dank, Steffen, vielen Dank, Bettina. Das ist unglaublich spannend. Ich habe so viel gelernt in 20 Minuten.
Okay, schön.
Ich glaube, es gibt noch viel mehr Tiefe zu dem Thema Projekt, als man auf den ersten Blick denkt. Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, der CAS Managing Multiple Projects startet wann?
Oh Gott, wann startet der?
16. April, glaube ich, wenn ich es recht. 15. oder 16.
16. April, ja.
16.
Genau. Dann jetzt noch anmelden. Dankeschön vielmals, dass ihr da gewesen seid.
Danke vielmals. Ja,
danke dir, Lea.